sowieso. Von RBB Kultur.
Ma kommt früh nach Hause. Shanti Chachi erklärt, sie wüsste nicht, wo Papa ist. Und Ma sagt, er hat mich angerufen. Sie hat frisches Gemüse und Eier vom Bootbazar mitgebracht. Als Runu Didi mit dem Training anfing, hat sie Ma gebeten, Eier zu kaufen. Aber Ma hat geantwortet, wir wären keine Millionäre, wie die Ambanis, und könnten nicht essen, was wir wollten. Jetzt ist Didi nicht mehr da. Aber wir haben Eier. Es macht mich wütend, aber ich sage nichts. Ohne das Fernsehen, das Ma mir verboten hat, ist die Stille im Haus zu laut. Ich blättere in einem Schulbuch und frage mich, wieso Paris und Faiz nicht vorbeigekommen sind. Paris Ma hat Paris gesagt, dass sie nur noch in Begleitung eines Erwachsenen im Bastille rumlaufen darf. Vielleicht hat Paris heute keinen Erwachsenen gefunden. Faiz arbeitet wahrscheinlich noch. Mas Messer macht Hack, Hack, Hack. Öl zischt, Kreuzkümmelsamen schmuggeln, Zwiebeln färben sich braun. Unser Haus riecht so wie damals, als Runu Didi gekocht hat. Ich liege bäuchlings auf dem Bett und lese nicht in meinem Buch. Dann rieche ich Daru Lalu und sehe auf. Es ist Papa. Er taumelt aufs Bett zu und setzt sich fast auf meine Hand. Ich kann sie gerade noch wegziehen. Er sagt, ich soll ein Stück rutschen, damit er sich hinlegen kann. Ich habe Runus Lieblingsessen gemacht, sagt Ma. Sie hat nicht mal bemerkt, dass Papa betrunken ist. Andaburji, Bangan Bartha und Roti. Ma geht zur Tür, als würde sie damit rechnen, dass Runu Didi jeden Augenblick durch die Gasse gelaufen kommt. Ich warte neben ihr. Papa schläft ein. Das Essen wird kalt. Heute ist es genau einen Monat her, seit Runu Didi verschwunden ist. Im Haus liegen Didis Kleider noch immer auf den Schemeln und warten auf sie. Wenn ich abends ins Bett gehe, lege ich ihr Kopfkissen neben mich und nie rolle ich auf ihre Seite der Matratze. Aber draußen vor unserem Haus verändert sich die Welt. Fatima Ben und andere Muslime sind in ein Bastille auf der anderen Seite des Flusses gezogen, wo nur Muslime wohnen. Manche Hindus nennen es Chhota Pakistan. Faiz und seine Familie ziehen auch dorthin. Heute ist sein letzter Tag in unserem Bastille. Im Augenblick helfen Paris und ich, Wajid Bai und Faiz beim Packen. Wir sind direkt nach der Schule zu ihnen gegangen. Faiz Ami und seine Schwester sind schon mit den meisten Sachen im Chhota Pakistan. Tariq Bai kann nicht helfen, denn er sitzt noch immer im Gefängnis. Er soll bald entlassen werden, vielleicht diese Woche noch, aber sicher ist das nicht. Die Polizei braucht eine Ewigkeit, um irgendwas zu tun. Als wir fertig sind, sieht Faiz Haus richtig groß aus, weil alle Gegenstände und Menschen darin plötzlich nicht mehr da sind. Es riecht nach uralten Spinnweben und Staub, der sich hinter den Schränken angesammelt hat. Paris und ich tragen die letzten Habseligkeiten in Plastiktüten aus dem Haus. Wir warten auf die Fahrradrikscha, die Wajid Bai organisiert hat. Ein paar Chachas und Chachis aus der Nachbarschaft treten auf die Gasse, um zuzusehen, wie Faiz und Wajid Bai weggehen. Ich ziehe mein Pullover aus und knote ihn mir um die Taille. Wenn Runu Didi heute wiederkommen würde, wäre sie schockiert, dass sich der Smog beinahe verzogen hat. Es ist auch viel wärmer, zu warm für Februar. Manchmal vergesse ich, dass Didi weg ist. Die Polizei sagt, dass die verschwundenen Kinder wahrscheinlich alle tot sind. Aber Ma behauptet, dass Didi morgen wiederkommt. Das sagt sie schon seit Tagen. Ich glaube ihr nicht. Ich habe dir nie das Geld zurückbezahlt, das du mir geliehen hast, sagt Paris zu Faiz. Es klingt so, als würde sie ihn nie wiedersehen. Wenn du Ärztin bist, kannst du mir ja mal einen ausgeben, sagt Faiz. Sein Gesicht, seine Hände, ja sogar seine weiße Narbe sind schwarz geworden vom Rosenverkaufen an der Schnellstraße. Oder wenn du mit deinem dicken Auto rumfährst und mich an einer Kreuzung siehst, anhalten und mir alle Blumen abkaufen, dann kann ich mir den Tag freinehmen. Du hast doch nicht im Ernst vor, dein Leben lang Rosen zu verkaufen, oder? Schimpft Paris. Du solltest wieder in die Schule gehen, in eine bei deinem neuen Bastille. Ich habe das Gefühl, als wären 1000 Schmetterlinge in meiner Brust. Was ist ein ganzes Leben? Wenn du als Kind stirbst, ist dein Leben dann ganz oder halb oder gar nichts? Igitt, was soll das? Sagt Paris, als er versucht, sie zu umarmen und ihm dabei die Rotze aus der Nase läuft. Ich umarme Faiz. Dann überquert er die Gasse, um seinen Nachbarn Oketa dabei zu sagen. Faiz ist sehr traurig, dass er euch beide verlassen muss, erklärt uns Wajid Bai. Aber hier sind wir nicht mehr sicher. In den Waschräumen hat heute schon wieder einer gesagt, wir Muslime hätten Kabir und Khadifa entführt und Büffelbaba getötet, um die Schuld der Hindus Samaj in die Schuhe zu schieben. Es ist schlimm, sich jeden Tag solche Unterstellungen anhören zu müssen. Nur Allah weiß, warum sie uns immer noch beschuldigen. Weil sie spinnen, sagt Paris. Und Tariq Bai? Wenn man einmal im Gefängnis war, wird man den Makel nie wieder los. Er wird es leichter haben, einen Job bei unseren eigenen Leuten zu finden. Paris nickt. Du wirst auch bald weggehen, was? Fragt Wajid Bai. Du wirst der Star in deiner neuen Schule sein. Ich habe gehört, dass sie dort Computer für alle haben. Paris sieht mich an. Sie weiß, dass ich das nicht gern höre. Bis das Schuljahr zu Ende ist, gehe ich nirgendwo hin, antwortet sie. Und vielleicht wird ja sowieso nichts draus. Die Fahrradrikscha kommt. Wajid Bai hieft die letzten Plastiktüten rein. Die Füße des Rikscha-Wallas sind voller Risse und aschgrauer Flecken von abgestorbener Haut. Sein Nacken glänzt silbern vor Schweiß. Faiz rennt schnell zu uns zurück. »Ich komme in den nächsten Tagen mal in der Schule vorbei«, sagt er, »zur Mittagszeit. Vielleicht kriege ich ja sogar ein Mittagessen.« »Sie werden deinen Namen von der Liste streichen«, meint Paris. »Bahadur haben sie noch nicht gestrichen, und er ist schon seit 3 Monaten nicht mehr da«, erklärt Faiz. »Es wird 1 oder 2 Jahre dauern, bis sie bei mir angekommen sind.« »Sag uns Bescheid, wenn sie Tariq Bai entlassen«, sagt Paris zu Wajid Bai. »Du kannst meine Ma anrufen. Faiz hat ihre Nummer. Inshallah wird es bald soweit sein«, antwortet Wajid Bai. »Wenn ihn die Polizei aus dem Gefängnis entlässt, wird Tariq Bai sein Handy nie wieder anfassen«, erklärt Faiz uns. »Er wird nie wieder was mit Handys zu tun haben wollen. Also werde ich seins kriegen. Und dann rufe ich deine Ami an und«, sein Blick schweift von mir zu Paris, »deine auch.« »Der arme Tariq Bai«, sagt Paris. »Hätte die Polizei Anschals Handy geortet, so wie Tariq Bai dir gesagt hat, hätte man diese Bestie von Varun gefasst, bevor er«, sie fängt an zu husten, denn plötzlich wird ihr klar, dass es besser ist, den Satz nicht zu Ende zu führen. »Die guten Djinns im Djinn-Palast werden über Tariq Bai wachen«, sagt Wajid Bai. »Jay, sag deiner Ma, dass sie dort beten soll.« »Er ist gar nicht so unheimlich, wie er von außen aussieht«, sagt Faiz und berührt sein Amulett. Wajid Bai und er steigen in die Rikscha. »Versprich mir, dass du auch zum Palast gehst«, sagt Faiz und beugt sich von der Rückbank. Ich winke ihm zum Abschied zu. Der Rikscha-Fahrer tritt in die Pedale. Aber die Rikscha ist schwer und der Mann braucht eine Weile, bis sie sich in Gang setzt. Paris und ich, aber auch alle anderen in der Gasse sehen zu, wie sie nur langsam vorwärts kommt. Jemand sagt, dass eine Hindu-Familie das Haus kaufen wird. Eine Familie mit 4 Kindern. Einer Ma, einem Papa und sogar einem Dadi. Ich glaube nicht, dass ich mich mit einem von ihnen anfreunden werde. Vermutlich wissen sie nicht mal, was Purple Lotus und Cream Soap sind. Ich sage Paris, dass ich zur Müllkippe gehe. Ma kommt erst in 2 Stunden zurück. »Ich komme mit«, sagt sie. Ihre Ma ist auch nicht zu Hause. Wir bleiben nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr draußen. Wir wollen nicht, dass sich unsere Eltern Sorgen machen. Sie folgen uns inzwischen nicht mehr überall hin. Vielleicht, weil niemand mehr entführt worden ist, seit Varun, seine Frau und die Haifa-Madam verhaftet wurden. »Glaubst du, dass die Haifa-Madam unschuldig ist?«, frage ich Paris, obwohl wir schon so oft darüber gesprochen haben. Ihr Anwalt hat einen Antrag auf Kaution gestellt. Damit kommt er nicht durch, antwortet Paris. Der Fall sorgt für so viel Aufruhr, dass er eines Tages noch bei Police Patrol landet. Nie wieder will ich Police Patrol gucken. Wenn sie die wahren Geschichten von Leuten nachstellen, die entführt oder getötet wurden, wird es sich anfühlen, als würde mir jemand den Hals umdrehen. Das weiß ich. Mord ist nicht mehr bloß eine Geschichte für mich und auch kein Rätsel mehr. Die Frauen aus dem Bastille, die im Golden Gate arbeiten, erzählen jetzt, Politiker und ranghohe Polizisten wären in der Wohnung der Haifa-Madam ein- und ausgegangen, sage ich. Wetten, dass diese VIPs sie freikriegen? Vieles an dem Fall macht für mich keinen Sinn. Deshalb muss ich ständig Paris fragen. Sogar die Nachrichtensprecher im Fernsehen, das ich nicht sehen darf und trotzdem anstelle, wenn Ma noch nicht zu Hause ist, sind verwirrt. Jeden Tag behaupten sie was anderes. Ein Tag ist die Wohnung der Haifa-Madam 4 Millionen wert, am nächsten Tag 12 Millionen. Und heute so gut wie nichts mehr. Denn nach den schrecklichen Enthüllungen sind die Grundstückspreise im Golden Gate ins Bodenlose gestürzt. Denselben Reporter nach gehörten die Haifa-Madam und ihr Gehilfe einer Organisation an, die mit Menschen, menschlichen Organen und Kinderpornografie handelte, meistens unanständige Filme mit Kindern. Sie behaupten, der Hausbursche wäre ein Psychopath, einer, der Kinder geschändet und anschließend umgebracht hat. Seine Frau und er wären durchgedreht und hätten Kinder ermordet, die eigentlich verkauft werden sollten. Die Haifa-Lady dagegen unschuldig. Die Haifa-Lady war der führende Kopf des Verbrechens und hatte die Unterstützung von ranghohen indischen Politikern. Die Schlagzeilen im Fernsehen sind schrecklich. Manchmal sehe ich sie wie Neonreklame vor meinen Augen flackern, wenn ich versuche einzuschlafen. Exklusiv aus dem Penthouse des Schreckens. Slumdog-Mörder enthüllt grausame Details. Besitzerin der Luxuswohnung plädiert auf nicht schuldig. Hinter der goldenen Fassade die schockierende Geschichte eines Organhändlerings. Exklusiv für sie, was in der Golden Gate-Anlage wirklich geschah. Bekenntnisse des Golden Gate-Monsters. Wir werden wohl nie erfahren, was in der Wohnung wirklich passiert ist, weil unsere Polizei einfach nichts taugt, sagt Paris. Varun Kumar ist nur erwischt worden, weil er zu blöd war. Hätte er nicht Kabir und Khadifa entführt, würden die Leute von Bastille noch immer den Muslimen die Schuld geben. Vielleicht wäre es sogar zu Unruhen gekommen. Wahrscheinlich wusste er nicht mal, dass sie Muslime sind, sage ich. Findest du nicht auch, dass Faiz aussieht wie ein Hindu? Warum musste dieser Dummkopf den gleich wegziehen? Fragt Paris. Wir stehen an der Müllkippe. Die Bagger sind schon lange weg. Eine Frau schleudert einen Eimer voller Gemüseschalen und Fischgräten in den Müll. Wir hören einen Schrei. Es ist Anschals Papa, der über die Müllkippe wacht, seit die Polizei dort Stücke von Anschals Handtasche gefunden hat und Fetzen der Kleidung, die sie am Tag ihres Verschwindens anhatte. Eine gelbe Kurta, wie Paris in ihrem Heft notiert hatte. »Du kippst Müll auf das Grab meiner Tochter?« fragt Anschals Papa die Frau. »Was sollen wir denn machen?« fragt die Frau und schwingt ihren leeren Eimer in Richtung der Abfälle. »Denkst du, wir können das im Haus rumliegen lassen?« »Das CBI wird dich festnehmen«, sagt Anschals Papa. »Du vernichtest Beweisstücke.« »Du hast deine Tochter verloren, das verstehe ich, aber mit deinem Geschrei machst du sie auch nicht wieder lebendig.« Paris und ich sehen, wie der Flaschenbadger sich mit seinen Müllkindern unterhält. Wir gehen rüber und fragen, wie es ihnen geht. Das Hubschraubermädchen, das uns am Tag von Varuns Verhaftung von der blauen Plastikdose erzählt hatte, die im Müll vergraben war, ist auch da. Und heute hält es eine spindeldürre rosa Puppe in der Hand, mit goldenem Haar und splitternackt. Der Flaschenbadger drückt mir die Schulter. Der Papagei auf seinem Unterarm sieht mich von der Seite an. »Bei den Nachrichten im Fernsehen kann ich manchmal gar nicht hinsehen. Was für schreckliche Dinge hat diese Bestie unseren Kindern angetan?« »Wir sollten jetzt nach Hause«, fällt Paris ihm ins Wort. »Ja, natürlich«, sagt der Flaschenbadger. Das Hubschraubermädchen hält mir die Puppe entgegen. Vielleicht hat sie Mitleid mit mir. Er spielt nicht mit Puppen, sagt Paris.
Es ist bestimmt schwer zu verstehen, was da passiert ist, sagte Flaschenbadger. Aber wenn du an deine Schwester denkst, dann hast du hoffentlich nicht die Schrecken vor Augen, die sie in dieser Wohnung durchleben musste. Ich bete, dass du sie so in Erinnerung behältst, wie sie am lebendigsten war. Bei dem, was sie am liebsten machte und wenn es komische Sendungen im Fernsehen angucken war.
Bruno Didi hat nicht viel fern gesehen, sage ich.
Glaub mir, sagt der Flaschenbadger, heute oder morgen, eines Tages verlieren wir alle jemanden, der uns nahe stand und den wir liebten. Glücklich sind diejenigen, die alt werden in der Überzeugung, dass sie Kontrolle über ihr Leben haben, aber auch sie werden eines Tages erkennen, dass alles ungewiss ist und man irgendwann für immer verschwindet. Wir sind nur Staubkörner in dieser Welt, leuchten einmal kurz in der Sonne auf und dann verschwinden wir im Nichts. Du musst lernen, deinen Frieden damit zu machen.
Ich will es versuchen, sage ich, obwohl ich keine Ahnung habe, was er meint.
Ich bringe Paris nach Hause. Die Nachbar-Chachi fragt sie nach ihrer neuen Schule. Es ist eine Privatschule auf der anderen Seite des Flusses, nicht weit von da, wo ihre Dada-Dadi wohnen. Sie hat ein Vollstipendium bekommen, das heißt, sie muss kein Schulgeld und nichts zahlen. Die Leute von der Privatschule hatten Mitleid mit ihr, als sie im Fernsehen die Nachrichten über unser Bastille sahen. Paris erzählt den Chachis, dass ihre Ma und ihr Papa erstmal eine Stelle in der Nähe der Schule finden müssen, bevor sie umziehen können. Auf dem Wasserfass vor dem Haus von Paris' Nachbarn klebt ein Flugblatt, auf dem steht: Lasst unsere Kinder frei. Jetzt. Es ist eins von denen, die Hindu Samaj verteilt hat, als Chandni verschwand. Jemand hat Bahadurs Gesicht mit einem Schnurrbart bemalt. Die Polizei hat seine Schuhe aus einem Abwasserkanal in der Nähe des Einkaufscenters gefischt. Bahadurs Ma haben sie erzählt, sie hätten auch seine Knochen geborgen, bräuchten aber mehr Zeit für eine DNA-Analyse, um hundertprozentig sicher zu sein, dass es tatsächlich seine sind. Von Runu Didi haben sie nichts gefunden, bis auf das Haarband.
»Warum bleibst du nicht noch?«, fragt Paris, als ich mich verabschiede. »Ma macht heute Maggi-Nudeln zum Abendessen.«
»Ma wird sauer, wenn ich nicht rechtzeitig zu Hause bin.« Ich halte den Kopf gesenkt, als ich blind loslaufe. Nicht nach Hause, denn ich will doch nicht nach Hause. Aber egal, wie schnell ich gehe, überall stürzen sich Chachas und Chachis auf mich und stellen mir Fragen, die sie Ma und Papa nicht stellen können. Ich sollte anfangen zu rennen, so wie Runu Didi. Dann könnten diese Leute mich nicht aufhalten.
»Was von deiner Schwester gehört?«, fragt ein Mann und versperrt mir den Weg.
»Deiner entführten Schwester«, fügt eine Frau als Erklärung hinzu, als wüsste ich nicht, von wem die Rede ist. »Hat die Polizei deine Eltern schon angerufen?«, fragt ein Mädchen mit dreckigem Hals. »Sie behaupten, sie wüssten nicht, wie viele Kinder verschwunden sind«, sagt die Frau an den Mann gerichtet. »Ob es 7, 20, 30, 100 oder vielleicht sogar 1000 sind?«
»So viele Kinder gibt es doch gar nicht in unserem Bastille«, sagt der Mann.
»Sie haben ja auch Straßen- und Müllkinder entführt.« »Die Polizei muss noch DNA-Analysen machen«, sage ich. »Wie lange wird das dauern?«, fragt das Mädchen.
»Monate«, sage ich. »Dabei habe ich keine Ahnung. Vielleicht geht es schneller, wenn das CBI endlich kommt. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass Paris recht hat und wir niemals rauskriegen werden, was diese Ungeheuer im Golden Gate Runu Didi angetan haben.« Aus dem Nichts tauchen noch mehr plappernde Chachis und Chachas auf und versuchen, mich mit ihren Fragen zu löchern. Ich bahne mir einen Weg durch die Menschenmenge und laufe in Richtung von Bahadurs Haus. Ich kundschafte gern andere Familien aus, die trauern, so wie wir, weil ich rausfinden will, ob sie irgendwas anders machen, um die Geister davon abzuhalten, sich an unsere Knochen zu klammern. Shanti Chachi liegt mir ständig in den Ohren, dass ich erwachsen werden muss, damit ich mich um Ma und Papa kümmern kann. Ich mache mir Sorgen um Ma. Jeden Abend beim Essen starrt sie mir ins Gesicht. Vielleicht, weil sie hofft, Runodidi darin zu sehen und wendet sich dann enttäuscht mit Tränen auf den Wangen ab. Außerdem ist sie so dünn und schwach geworden, dass ich Angst habe, sie könnte eines Tages einfach tot umfallen. Und dann wird es nur mich und Papa geben. Und Papa redet kaum noch. Er kommt nach Fusel stinkend heim und stolpert ins Bett. Er wird allmählich zu Darul Lalu Nummer 2. Bahadurs Haus ist verschlossen, aber ein paar Fernsehreporter stehen davor und interviewen Quarter. Er hat seine schwarzen Sachen gegen ein safrangelbes Hemd und Khaki-Hose eingetauscht. Wir waren die einzige Partei, die eingeschritten ist, als die Polizei sich weigerte, etwas zu unternehmen, tönt er. Wir sind ein integraler Bestandteil dieser Gemeinde. Ich frage mich, ob der Pradhan und Quarter über Varun Bescheid wussten. Ob die Haifa Lady dem Pradhan für jedes Kind, das im Basti entführt wurde, eine Kommission gezahlt hat. Ich habe neulich zufällig gehört, wie Shanti Chachis Mann das einem anderen in der Schlange vor den Waschräumen erzählt hat. Ich überlege, ob ich Quarter mit Stein bewerfen soll, sage mir dann aber, dass ich ihn lieber nicht wütend mache. Er könnte mich entführen. Und was sollen dann Ma und Papa machen? Stattdessen gehe ich in Richtung Bootbazar. Ich werde Samosa Hallo sagen und anschließend nach Hause gehen. Ganz bestimmt. Unser Haus ist voller Albträume. Ma hat sie und ich auch. In meinen Träumen fliegt Runodidi von dem Balkon im Golden Gate und breitet ihre riesigen Flügel aus. Sie ist Jatayu aus uralten Zeiten, aber sie ist auch verwundet und blutet. Ma erzählt mir nicht, was für Träume sie hat. Aber wenn sie schreiend aufwacht, weiß ich, sie müssen schrecklich sein. Ein kalter, einsamer Schatten huscht über mich hinweg. Ich sehe auf, aus Angst, es könnte der Vogel sein, aus Angst, es könnte Didi sein. Aber der Himmel ist leer. Irgendwas streift meine Beine. Es ist Samosa. Ich gehe in die Hocke und kraule ihm die Ohren. Er lässt die rote Zunge raushängen, als würde er grinsen. In den Hosentaschen suche ich nach was Essbarem. Aber sie sind leer. Samosa kuschelt sich an meine Beine. Es ist ihm egal, dass ich nichts für ihn habe. Er ist ein echter Freund. Faiz hat sich verabschiedet und auch Paris geht weg. Aber Samosa wird mich nie im Stich lassen. Ich gehe bei Dutaram vorbei. Er hat zu tun und spricht nicht mit mir. Ich sage Samosa, dass er mitkommen soll und wir gehen nach Hause. Ich will Ma und Papa fragen, ob Samosa bei uns wohnen darf. Erstens, weil er klug ist, zweitens, weil er wie ein Polizist ist, aber ein guter, und drittens, weil er nie zulassen würde, dass mich jemand entführt. Alles hervorragende Gründe. Na los, wer zuerst da ist, sage ich zu Samosa. Er sieht mich an und wedelt mit dem Schwanz. Mal gucken, wer schneller ist, okay? Tick, tack, sage ich. Auf die Plätze, fertig, los. Dann renne ich, so schnell ich kann. Mein Herz fühlt sich an, als könnte es jeden Moment platzen. Meine Zunge hängt raus wie die von Samosa. Trotzdem bleibe ich erst stehen, als ich an unserer Haustür bin. Dann stütze ich die Hände auf die Knie und atme tief ein und aus. Ich drehe mich um, auf der Suche nach Samosa. Er kommt auf mich zugelaufen, hechelnd und verwirrt.
»Gewonnen! Ich habe gewonnen!«
schreie ich und schrecke Hühner und Ziegen auf. Samosa leckt mir die Hand. Er ist ein guter Verlierer. »Ich bin der schnellste Läufer der Welt«, sage ich. »Dass ich nicht lache«, höre ich Runodidi sagen. »Halt den Mund«, sage ich. Und dann fällt mir ein, dass sie ja gar nicht da ist, obwohl ich ihre Stimme noch im Kopf habe. Ich setze mich vor die Tür. Samosa legt die Schnauze auf meinen Schoß. Sein Fell ist weich und warm. In Shanti Chachis Haus dröhnt der Fernseher. »Sollten Elends Viertel abgerissen werden? Sagen Sie uns, was Sie denken. Schicken Sie uns Ihre Meinung.« Ich blicke zum Himmel auf. Heute ist der Smog dünn genug, dass ich einen Stern funkeln sehe. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Stern gesehen habe. Guck mal, sage ich zu Samosa. Aber da ist der Stern schon wieder verschwunden. Vielleicht war er nie da. Vielleicht war es nur ein Satellit oder ein Flugzeug. Vielleicht war es Runu Didi, die mir sagt, ich soll mir keine Sorgen machen, weil es tatsächlich Götter gibt und sie sich gut um sie kümmern. Sie wacht über mich, wie Mäntel über seine Jungs. Ich weiß es einfach. Dann ist der Stern wieder da. Ich zeige ihn Samosa. Ich erzähle ihm, dass es ein Geheimzeichen von Runu Didi ist. Dieser Stern ist so mächtig, dass er die dicksten Wolken und den Smog und sogar die Wände durchdringen kann, die Mars-Götter errichtet haben, um eine Welt von der anderen zu trennen.